Tag, mein Name ist Conan, ich gehöre der Jodo-Buddhistischen Gemeinschaft an und heiße Sie herzlich willkommen beim Podcast Einfach Buddha. In der ersten Folge dieses Podcasts begannen wir mit der Suche nach den drei Schätzen. Buddha, dem Ziel der Suche, Dharma, der Schatzkarte sozusagen, und Sangha, der Gemeinschaft der Suchenden. Heute setzen wir diese Suche fort und haben dabei zunächst einmal den ersten der drei Schätze im Sinn, Buddha. Buddha im Sinn haben, dafür gibt es im Japanischen den Ausdruck Nembutsu. Nen bedeutet im Sinn haben oder denken an, Butsu bedeutet Buddha. Wenn Jodo-Buddhisten den Buddha im Sinn haben, äußert sich dies über ihre Stimme, denn dann sprechen sie das Namu Amida Butsu. Auf Deutsch, ich nehme Zuflucht zu Amida Buddha. Daher bezeichnen wir das Namu Amida Butsu auf Japanisch auch als Nembutsu. Unser Glaube an Buddha äußert sich also über die Stimme, indem wir einfach Buddhas Namen aussprechen. Wenn man das japanische Schriftzeichen für Mensch mit dem Schriftzeichen für Sprechen kombiniert, bedeutet es Glauben. Kombiniert man dieses Schriftzeichen für Glauben wiederum mit dem Schriftzeichen für Anwenden oder Benutzen, dann bedeutet es Vertrauen. Indem wir also unseren Glauben an Buddha anwenden, zeigen wir unser volles Vertrauen in seine Kraft. Buddha lehrte die Menschen das Nembutsu als einen von 84.000 Wegen, die Buddhaschaft zu erlangen. Die Zahl 84.000 bedeutet einfach nur, dass es viele Wege gibt, für jeden Menschen individuell einen eigenen Weg. Im Jodo-Buddhismus sprechen wir grob von zwei Toren, die zur Buddhaschaft führen und von denen man sich für eines entscheiden kann. Das eine Tor, das wir den Heiligen Weg nennen, beinhaltet die Praxis der Meditation, die Befolgung der strengen buddhistischen Ordensregeln, das Studium der Schriften und in vielen Traditionen auch ein asketisches Leben. Wir respektieren alle Menschen, die sich für diesen Weg entscheiden. Aber wir Jodo-Buddhisten glauben, dass es für heutige Menschen schwierig ist, über diesen Weg tatsächlich zu einem Buddha zu werden und das Nirvana zu erreichen, den Zustand absoluten Friedens. Shakyamuni Buddha, dem wir die buddhistische Lehre zu verdanken haben, ist vor etwa 2500 Jahren gestorben. So wie sich seitdem die Welt verändert hat, ist auch die heutige buddhistische Praxis eine andere als zu seinen Lebzeiten. Schon der japanische Mönch Honen hat im 12. Jahrhundert erkannt, dass Shakyamuni Buddha einen Großteil seiner Lehren und Praxisübungen an die Menschen seiner Zeit gerichtet hatte. Jahrhunderte nach Shakyamuni Buddhas Tod sah Honen die buddhistische Lehre nun in einer Phase der Degeneration, auf Japanisch Mappo. Diese Degeneration ist natürlich heute, 850 Jahre nach Honens Tod, noch weiter fortgeschritten. Honen lebte zu einer chaotischen Zeit. Japan befand sich im 12. Jahrhundert politisch in einer Übergangszeit von der Heian-Periode, die von 794 bis 1192 dauerte und den Kaiserhof in Kyoto als politisches und kulturelles Zentrum hatte, hinüber in die Kamakura-Zeit, die 1192 begann und in der die Kriegerklasse die Herrschaft übernahm. Zu den kriegerischen und blutigen Auseinandersetzungen kamen im 12. Jahrhundert Naturkatastrophen wie Erdbeben, Taifune, Dürreperioden, Fluten, Epidemien oder durch Ernteausfälle bedingte Hungersnöte, sodass man tatsächlich davon ausging, dass die Degeneration und die Endzeit des Dharma begonnen hatte und dass so lange Zeit nach Shakyamuni Buddhas Tod niemand mehr die Fähigkeiten und die Kraft hatte, von sich aus zum Buddha zu werden und das Nirvana zu erreichen. Die damals etablierten buddhistischen Schulen in Japan, die Betonung auf die Befreiung von Leid und Elend aus eigener Kraft, durch die tägliche Praxis der Meditation über mehrere Stunden, die Befolgung der Ordensregeln und dem anspruchsvollen Studium der Schriften legten, boten für die einfache Bevölkerung so keinen Ausweg zur Erlösung aus ihrer verzweifelten Situation an. Ihnen fehlte es meistens an der nötigen Zeit, den finanziellen Mitteln oder den nötigen intellektuellen Fähigkeiten. Hierin liegt auch einer der Gründe für die rasche Ausbreitung von Honens Lehre, von der Erlösung durch die einfache Rezitation des Nembutsu und die andere Kraft des Amida Buddha. Honens egalitäre Gedanken stellten quasi die Existenz von Priestern, Nonnen und Tempeln in Frage und wurde daher von den traditionellen buddhistischen Schulen seinerzeit als Bedrohung angesehen. Das Besondere an Honens Buddhismus ist, dass er das Nembutsu, das bis dahin nur einer von vielen Bestandteilen buddhistischer Zeremonien und Rituale war, zum eigenständigen und einzigen Weg zur Erlösung durch die Geburt ins reine Land Amida Buddhas erklärte. Zu diesem Schluss kam er, nachdem er 25 Jahre lang sämtliche buddhistischen Schriften und Sutren studiert hatte. Viele Buddhisten versuchen auch heute noch, die Erlösung von Leiden durch tägliche Übungen der Konzentration oder Meditation, durch das Befolgen der Ordensregeln, den Bau von Tempeln, das intensive Studium der Schriften oder andere anspruchsvolle Tätigkeiten zu erreichen. Dies nennen wir Dodo-Buddhisten respektvoll den Heiligen Weg, dessen Praktizierende nach der Befreiung durch eigene Kraft streben. Die meisten Menschen, auch in unserer heutigen Zeit, haben allerdings weder die Zeit noch die Mittel, beispielsweise täglich mehrere Stunden in Abgeschiedenheit ruhig zu sitzen und zu meditieren. Viele müssen mehr als 8 oder 10 Stunden pro Tag oder Nacht arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Manche haben nicht die Möglichkeiten oder auch nicht die Muße, komplizierte Schriften und Theorien zu studieren und zu begreifen. Andere sind aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, stundenlang aufrecht sitzen zu meditieren oder sich gar in den Lotussitz zu begeben. Trotzdem haben viele Menschen vielleicht das Bedürfnis nach einem täglichen Ritual oder einfach nur einer, wenn auch sehr kurzen Zeit am Tag, in der sie einfach nur für ein paar Minuten ganz bei sich sind und vielleicht ein paar Gedanken fassen können, die dem Alltag etwas enthoben sind. Auch wenn es Menschen gibt, die tatsächlich bei einer Kaffee- oder Zigarettenpause für ein paar Minuten komplett abschalten und zur Ruhe kommen können, gelingt das doch den meisten von uns eher nicht. Viele haben das Bedürfnis nach einem kleinen Ritual, das uns zum Beispiel an einem besonderen Ort mit besonderen Worten, durch besondere Kleidung oder Dekoration irgendwie dem Alltag für kurze Zeit entzieht. Es gibt einen Lichtblick, denn das zweite Tor, das zu Buddha führt, hat Shakyamuni uns als den einfachen Weg hinterlassen, den Weg des Nembutsu. Es ist das Tor und der Weg, die zum reinen Land führen. Wir Jodo-Buddhisten sehen den Buddhismus insgesamt als universell gemeinte Lehre zur Befreiung für alle Menschen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Fähigkeiten, sexuelle Orientierung und so weiter an. Daher verliert der Buddhismus seinen wahren Sinn, wenn Menschen davon ausgeschlossen sind, nur weil sie nicht die nötigen Fähigkeiten oder Voraussetzungen mitbringen. Hier erschließt sich die tiefe Bedeutung des Jodo-Buddhismus als universeller Weg zur Befreiung von Leid, Gier, Hass und so weiter und als ebenso echter Buddhismus neben dem sogenannten Heiligen Weg der Meditation und der Befolgung der Regeln und dem Studium der Schrift. Die Gleichheit aller Menschen, die den Buddhismus des reinen Landes auszeichnet, meint Gleichheit im Sinne von nicht bewertend. Das heißt, alle Menschen werden, so wie sie sind, gleich behandelt, in dem Sinne, dass ihnen keine bestimmte Bewertung zugewiesen wird. Sie müssen nur den Namen Amida Buddhas anrufen. Amida Buddha hat sein eigenes Land geschaffen, in das nach Honens Interpretation jeder, der seinen Namen auch nur 10-mal rezitiert, hineingeboren werden kann. Dieses Land des Amida Buddha wird das reine Land genannt und soll dem Nirvana gleichen, dem Zustand der Erleuchtung, den ein Buddha erreicht hat. Es soll das prächtigste und schönste aller Buddha-Länder sein und steht allen Lebewesen offen, die Zuflucht zu Amida Buddha suchen, unabhängig von ihren Taten, von ihrem Charakter, Aussehen, Geschlecht oder anderen Eigenschaften. Wir wissen nicht, was nach dem Tod kommt. Wir können es erst wirklich wissen, wenn wir eines Tages sterben. Es gibt unendlich viele Glaubensvorstellungen darüber, ob oder wie es nach dem Tod weitergeht. Wir wissen nicht, welche davon wahr oder realistisch ist. Wo oder was ist das reine Land? Das reine Land wird in einigen Sutren und alten Schriften des Buddhismus oft als prächtiges und friedliches Land, Millionen von Ländern weit weg im Westen beschrieben. In anderen Schriften heißt es, dass Amida Buddha nicht weit weg sei und von jedem Wesen erfahren werden kann. Dieser scheinbare Widerspruch kommt von zwei Aspekten her. Zum einen hatten Menschen in der alten Zeit die Vorstellung, dass so wie die Sonne im Westen untergeht, auch wir am Ende unseres Lebens neue Geburt im Westen finden würden. Es geht also nicht nur um eine geografische Bezeichnung, sondern auch um das Erreichen der letzten Etappe eines Lebens. Außerdem deuten die vielen widersprüchlichen Beschreibungen des reinen Landes darauf hin, dass seine Verortung bei jedem einzelnen Menschen individuell verschieden ist. Manche von uns haben schon einen Zustand von innerem Frieden und Glück erreicht, so dass für sie das reine Land in unmittelbarer Nähe ist. Andere haben eher das Gefühl, dass Glück und Frieden für sie noch unendlich weit weg sind. Shōon Hattori hat diese Verortung des reinen Landes in seinem Buch A Raft from the Other Shore sehr treffend beschrieben. Im Deutschen gibt es hierfür einen passenden Ausdruck: mit sich im Reinen sein. Man muss erst mit sich im Reinen sein, um sich auf eine höhere geistige oder spirituelle Ebene zu entwickeln. Anders gesagt, wir müssen zuerst im reinen Land neu geboren werden, um uns dort in Ruhe und Frieden mit voller Kraft der Erlangung der Buddhaschaft zu widmen. Um mit uns ins Reine zu kommen, sollten wir uns unserem jetzigen irdischen Leben mit all seinen unermesslichen Aufs und Abs aktiv zuwenden. Der Buddha des unermesslichen Lebens ist Amida. Indem wir seinen Namen aussprechen, wenden wir uns dem Leben zu. Namu Amida Butsu. Der von Honen empfohlene Weg des reinen Landes kann jedem Menschen Hoffnung geben, indem er den Stress von uns nimmt, aus eigener Kraft die Befreiung oder den Eintritt in irgendein Paradies nach dem Tod erreichen zu wollen. Es ist nicht nötig, prachtvolle Tempel zu bauen oder möglichst viele alte Schriften zu studieren, um die Buddhaschaft zu erlangen. Mit absoluter Gelassenheit können wir uns einfach auf die Wirkung unserer Nembutsu-Rezitation und die andere Kraft des Amida Buddha verlassen und so dem Tod, der für uns Jodo-Buddhisten gleichzeitig eine Geburt darstellt, ohne Sorgen entgegengehen. Amida Buddha, der auch Amitayus, der Buddha des unermesslichen Lebens genannt wird, ist das allumfassende Leben jenseits von Zeit und Raum, das uns alle jederzeit umgibt und nicht messbar ist. Man muss nicht unbedingt spirituell veranlagt sein, um rational einzusehen, dass beispielsweise Dinge wie Liebe, Lebenskraft, Freude, Hoffnung, Glück oder Gelassenheit nur schwer in mathematischen oder technischen Einheiten absolut messbar sind. Es handelt sich also nicht um Zauberei oder irgendeine übersinnliche Macht. Amida Buddha oder Shakyamuni Buddha sind auch keine Götter, die die Welt oder die Menschen erschaffen haben, sondern haben einen Zustand erreicht, den ausnahmslos jedes Lebewesen für sich auf eigene Weise erreichen kann. Indem wir Amida anrufen, geben wir uns dem nicht messbaren hin, den nicht fassbaren Aspekten unseres Lebens und Sterbens. Trotz aller wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es immer noch unzählige Dinge auf der Welt, die wir nicht verstehen oder in Maßeinheiten fassen können. Dazu gehören auch unvorhergesehene Ereignisse, deren Grund wir noch nicht begreifen, oder auch emotionale Reaktionen von Mitmenschen, die wir so nie erwartet hätten. Die Brüche und Haken, die unser Leben manchmal überraschenderweise schlägt, Naturkatastrophen oder Epidemien, die sich plötzlich rasant verbreiten, gehören auch dazu. Was unseren Tod angeht, können wir durch unser Vertrauen in die Kraft Amida Buddhas trotz allem gelassen und sorgenfrei dem Ende unseres Lebens entgegengehen. Dass wir gleichzeitig aktiv und nach bestem Vermögen die Namu Amida Butsu Anrufung praktizieren, bedeutet aber auch, dass wir nicht alles passiv hinnehmen, sondern uns auch dem Leben mit all seinen Überraschungen positiv zuwenden, um das Leid unserer Mitmenschen und anderer Lebewesen zu verringern. Wir Jodo-Buddhisten glauben daran, dass wir durch die Rezitation des Nembutsu und durch unser gleichzeitiges Vertrauen in die Kraft Amida Buddhas die Geburt in sein reines Land erlangen werden. Was oder wo das reine Land ist, wissen wir noch nicht. Wir können es nur fühlen, wenn wir oft genug das Nembutsu rezitieren. Wir sagen nicht, dass unser Glaube der einzig richtige ist. Wir erwarten auch nicht von anderen, dass sie diesen Glauben übernehmen. Es ist gut, dass wir alle unterschiedlich sind und in diesem Sinne sind wir wiederum gleich. Im Jodo-Buddhismus ist der Glaube an diese andere Kraft des Buddha immer automatisch mit dem Glauben an sich selbst verbunden. Honen, auf den sich der Jodo-Buddhismus beruft, fasste seine Auffassung von Glauben in seinem Konzept der dreifachen Herzenseinstellung auf Japanisch Sanjin zusammen. Im Japanischen bedeutet das Schriftzeichen für Herz gleichzeitig auch Geist, hat also sowohl emotionale als auch intellektuelle Aspekte. Wir schlagen daher als Übersetzung Gemüt oder eben Herzenseinstellung vor. Die dreifache Herzenseinstellung. Erstens das aufrichtige Herz. Man sollte nicht so tun, als wäre man weise und gut, wenn man innerlich einfältig, schlecht und falsch ist. Wenn wir das Nembutsu rezitieren, sollten wir aus aufrichtiger Überzeugung heraus tun und dabei ehrlich zu uns selbst sein und erkennen, dass wir nur einfache Wesen sind, mit ihren Fehlern, Schwächen, Sehnsüchten, Leidenschaften und so weiter. Im Japanischen gibt es hierfür den Ausdruck Bombu. Es gehört also auch zu unserer Praxis, dass wir ehrlich zu uns selbst sind und anderen nichts vorspielen oder vormachen. Amida Buddha nimmt uns genauso, wie wir sind. Zweitens das tiefgläubige Herz. Hier spielt der Glauben eine große Rolle. Zum einen, dass wir daran glauben, dass wir selbst in diesem gegenwärtigen Körper ganz gewöhnliche, einfache Menschen sind, die seit vielen Zeitaltern wiedergeboren werden, aber durch ihre karmischen Voraussetzungen es nie geschafft haben, diesem Kreislauf zu entkommen. Das tiefgläubige Herz bedeutet zum einen, nicht zu zweifeln, dass wir trotz unserer Schwächen und Fehler durch unsere eigene Kraft der Praxis vom Leid befreit uns ins reine Land geboren werden können, und zum anderen daran zu glauben, dass wir uns voll auf Amidas Kraft verlassen können, uns aus diesem Kreislauf der leidvollen Wiedergeburten zu befreien. Weiterhin sehen wir Shakyamuni Buddha, Amida Buddha und alle anderen Buddhas, genauso wie die verschiedenen Praxiswege, nicht in Konkurrenz miteinander. Im Jodo-Buddhismus gelten Übungen wie Meditation, Sutrenrezitation, soziales Engagement und so weiter als Hilfspraktiken zur Unterstützung des Nembutsu und werden auch von uns praktiziert. Honen sagte, alle Buddhas sind ein Buddha. Ihr Wissen, ihr Verständnis und ihre Praxis, ihre Erleuchtung, die Früchte, die sie durch ihre Praxis geerntet haben, und ihr großes Mitgefühl sind identisch miteinander. Es gibt nicht den kleinsten Unterschied zwischen ihnen. Aus diesem Grund ist das, was ein Buddha bestimmt, das gleiche wie das, was alle Buddhas bestimmen. Es war Shakyamuni Buddha, der die Menschen durch seine Reden ermutigt hat, das Nembutsu zu praktizieren und bestätigt hat, dass sie durch die Nembutsu-Praxis die Geburt in das reine Land erreichen. Honen sagt weiter, die Lehre eines Buddhas ist die Lehre aller Buddhas. Die Lehre aller Buddhas ist die Lehre eines einzigen Buddhas. Drittens, das Herz, das alle Verdienste der Geburt ins reine Land widmet. Wir bekräftigen unseren Wunsch, in das reine Land geboren zu werden, indem wir alle unsere Verdienste durch die Nembutsu-Rezitation, aber auch unsere guten Taten, ob in Worten oder geistig, physisch, der Geburt ins reine Land widmen. Und zwar nicht nur unserer eigenen, sondern auch der Befreiung unserer Mitlebewesen. Dies gibt allen unseren Bemühungen ein konkretes Ziel. Egal was du tust, geh es geradewegs an, entschlossen und aus ganzem Herzen. Lass dich nicht entmutigen oder in deiner Entschlossenheit schwächen von den Worten anderer. Bleib unerschütterlich in deinem Vertrauen in dich selbst, in Amida und deine Praxis. Für jeden Menschen gibt es einen individuellen Weg zur Befreiung. Die einen lesen und studieren viel, die anderen konzentrieren sich auf praktische Übungen wie die Nembutsu-Rezitation. Das muss jeder Mensch für sich selbst herausfinden. Wenn man aber seinen Weg gefunden hat, sollte man sich nicht davon abbringen lassen. Honen verdeutlicht dies mit einer Geschichte. Von einem Mann, der tausende Kilometer Richtung Westen reisen möchte. Plötzlich kommt der Reisende an zwei Ströme, die den Weg blockieren. Der eine Strom fließt nach Süden und ist ein Feuerfluss. Der andere Strom fließt nach Norden und führt eine Menge an Wasser. Beide Ströme erstrecken sich unendlich nach Norden und Süden und sind viel zu breit, um sie zu überqueren. Genau zwischen den beiden Strömen aus Feuer und Wasser führt ein enger, weißer Pfad vom östlichen zum westlichen Ufer. Die Wellen des Wasserflusses schwappen über den Pfad, die Flammen des Feuerflusses wehen über den Pfad herüber und bedecken ihn. So ist der Pfad ständig von Wasser und Feuer bedeckt. Der Reisende am östlichen Ufer blickt hinter sich und sieht eine Bande von Räubern und wilden Tieren, die ihn verfolgen. Er blickt wieder nach vorne und sieht die beiden Flüsse aus Feuer und Wasser, die unüberwindbar erscheinen. Er denkt sich, wenn ich umkehre, töten mich sicherlich die Räuber und die wilden Tiere. Die beiden Flüsse kann ich nicht einfach überqueren. Der Pfad, der mitten durch sie durchführt, ist eng und gefährlich. Wenn ich mich auf diesem Pfad gen Westen aufmache, dann falle ich sicherlich in den Feuer- oder in den Wasserfluss. Wenn ich hier in dieser Sumpflandschaft stehen bleibe, werde ich sterben. Gehe ich weiter über den Pfad, werde ich wohl auch sterben. Da der Weg mir aber wenigstens eine winzige Chance bietet, will ich den engen Weg beschreiten. Unsicher und voller Angst begibt er sich also auf den engen Pfad zwischen Feuer und Wasser. Seine Gedanken kommen nicht zur Ruhe. Da ruft ihm plötzlich eine Stimme vom östlichen Ufer hinter ihm zu: Hey Reisender, begib dich mit Entschlossenheit auf den engen Weg zum Westen. Du wirst es sicherlich schaffen und dem Tod entkommen. Wenn du aber hier stehen bleibst, wirst du sterben. Dann hört er auch jemanden vom gegenüberliegenden westlichen Ufer rufen. Hey Reisender, sammle deinen Geist, konzentrier dich nur auf das eine Ziel, das westliche Ufer zu erreichen. Ich kann dich beschützen. Mach dir keine Sorgen, dass du ins Wasser oder ins Feuer fallen könntest. Die ermutigenden Worte der beiden Stimmen schenken dem Reisenden Entschlossenheit und Mut. Entschieden marschiert er sicheren Fußes über den engen Pfad, ohne davon abzukommen. Keine Zweifel beunruhigen ihn mehr. Aber da rufen ihm die Räuber vom östlichen Ufer hinterher: Hey Reisender, kehr um, der Weg ist gefährlich, du kannst das nicht schaffen. Du wirst sicher sterben. Wir wollen dir nichts Böses tun, aber der Reisende ist nicht mehr aufzuhalten und lässt sich nicht verunsichern. Voller Konzentration geht er den gefährlichen Weg zu Ende und erreicht schließlich das westliche Ufer, sein Ziel. Hier wird er von guten alten Freunden empfangen und freut sich, sie wiederzusehen. Was meinte Honen mit dieser Parabel? Das östliche Ufer, von dem der Reisende aufbricht, ist unsere Welt, die wie ein Haus in Flammen steht. Das westliche Ufer ist das Land des Schatzes, den wir suchen. Das reine Land Amida Buddhas. Die Räuberbande, die so tut, als wollte sie dem Reisenden nichts Böses tun, und die wilden Tiere sind die Faktoren, die alle Menschen ausmachen. Die Sinnesorgane, die Formen des menschlichen Bewusstseins und ihre Objekte, die vier Elemente und die geistigen Zustände. Das unwirtliche Marschland, das der Reisende auf seiner Wanderung durchquert, entspricht unserer Situation, in der wir immer wieder von negativen Dingen begleitet werden. Die beiden Flüsse aus Wasser und Feuer sind zum einen die Gier, die die Herzen der Menschen überflutet, und der Hass, der wie Feuer brennt. Der enge weiße Pfad, der zwischen den beiden Flüssen verläuft, steht für die Erweckung des reinen Herzens, das inmitten von Gier und Hass, die nach ihm greifen, den Wunsch nach der Geburt in das reine Land verspürt. Da diese gute Herzenseinstellung sehr zerbrechlich ist, wird sie durch einen kleinen, engen Pfad dargestellt, der zwischen den heftig peitschenden Flammen des Hasses und den Wellen der Gier verläuft, die ihm schaden und ihn beschmutzen wollen. Der Reisende, der schließlich mit Entschlossenheit den engen Pfad beschreitet, ist der Nembutsu-Praktizierende, der sich dem Westen zuwendet, wo Amida Buddha weilt, und seine Praxis und seine Taten vollständig dem Erreichen des reinen Landes widmet. Die Stimme, die dem Reisenden vom östlichen Ufer hinterherruft, ist die Stimme Shakyamuni Buddhas, die auch nach seinem Tod noch durch die Menschen, die seine Lehre befolgen, weiter erklingt. Sie ermutigt den Praktizierenden durchzuhalten und seinen Weg fortzusetzen. Die Stimme schließlich, die den Reisenden vom westlichen Ufer aus ermutigt, steht für Amida Buddha, der geschworen hat, alle Lebewesen zu retten. Wenn wir uns also vollständig und aus ganzem Herzen auf unser Ziel fokussieren und mit diesem Geist oder mit dieser Herzenseinstellung alle unsere Verdienste und Taten auf dieses Ziel ausrichten, dann wird es uns auch leicht fallen, das Ziel zu erreichen. Dort stoßen wir schließlich auch auf den dritten Schatz: gute Freunde, unsere Gemeinschaft, unsere Sangha. Angeleitet und ermutigt vom Dharma, der Lehre Shakyamuni Buddhas, und beschützt vom Mitgefühl Amida Buddhas, kann uns also nichts mehr passieren. Wir können das Namo Amida Butsu überall, zu jeder Zeit, im Gehen, Stehen, Sitzen oder Liegen, bei Tag und Nacht praktizieren und widmen jede Rezitation der Geburt ins reine Land. In unserem Lebensalltag drohen wir öfter mal, von unserem Weg abzukommen, wenn Zweifel an uns nagen und Kollegen oder andere Menschen uns zurufen: Du kannst das nicht, du schaffst das nicht, lass es lieber sein. Wir werden unsicher und verspüren eine Gier nach Bestätigung. Wenn uns diese Bestätigung verweigert wird, können die Flammen von Neid und Hass uns den weiteren Weg versperren und uns schlimmstenfalls verbrennen. Dann ruft Shakyamuni Buddha uns von hinten zu: Mach dich unabhängig von der Bewertung durch andere. Lass dich nicht beirren und geh weiter. Von vorne ermutigt uns Amida Buddha: Bleib so wie du bist und wende dich nach vorne zu mir. Ich warte ganz sicher auf dich. Shakyamuni Buddha hat in seiner Lehre Grundlagen und Kriterien geschaffen, die uns rational und mit Gelassenheit durch den Alltag bringen. Viele Aspekte seiner 2500 Jahre alten Lehre finden sich heutzutage zum Beispiel auch in den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen wieder. Wer also nicht am Buddha glaubt, findet in den 17 Zielen vielleicht etwas, das ihm Orientierung bietet. Für alles, was darüber hinausgeht, erwartet uns Amida Buddha am Ende des Weges. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns weiter mit der Suche nach dem ersten Schatz, und zwar mit der Geburt von Shakyamuni Buddha. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Reise.
Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu.